Für alle, die heute hergekommen sind, um eine Pfingstpredigt zu hören, die muss ich leider enttäuschen. Denn wir gehen heute weiter in unserer Predigtreihe des 1. Samuel-Buches. Wir befinden uns in 1. Samuel Kapitel 20. Also wir haben schon 20 Kapitel angeschaut, 19 Kapitel angeschaut, also bis Kapitel 19. Und schauen uns heute das Kapitel 20 an, das Andreas uns auch in der Schriftlesung gelesen hat. Und es ist traurig zu sehen, dass Davids Tage des Friedens gezählt sind, obwohl der Kampf mit Goliath, also David gegen Goliath, noch gar nicht so lang her ist. Und der Grund dafür ist Sauls Eifersucht auf David. Saul sieht, dass Gott mit David ist und er ihm gelingen, dass er David in allem gelingen hat. Und Saul hört immer noch die Sänger in seinem Ohr, Saul hat 10.000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen. Und Saul, er grimmt, er ist voll Zorn, lesen wir, und weiß, dass David nur noch das Königtum fehlt. Das kannst du in 1. Samuel 18, die Verse 7 bis 8 lesen. Der verworfene König Saul sieht David nur noch als eine Bedrohung an und versucht ihn mehrmals umzubringen. Und das letzte Mal, als wir das Samuelbuch betrachtet haben, da haben wir die Kapitel 18 und 19 gesehen, oder haben wir in Kapitel 18 und 19 gesehen, dass es um nichts anderes ging, als der Versuch, Davids zu töten. Und in jedem weiteren Kapitel im 1. Samuelbuch bewegen wir uns auf Davids Exil zu, wo er nur noch auf der Flucht vor Saul ist, bei den Feinden Israels, in Höhlen versteckt, ganz nah bei Saul, verschont ihm das Leben. Wobei jedes Kapitel, das wir dann betrachten werden, eine Charakterstudie mitbringt, die zeigt, wie David in dieser Zeit der Krise und der Prüfung umgegangen ist und darauf reagiert hat. In 1. Samuel Kapitel 18 war David der Hauptdarsteller und seine Reaktion auf den Versuch von Saul, ihn plötzlich zu töten. In Kapitel 19 hat uns der Autor gezeigt, dass es um Saul geht und wie er in dem bösen Geist verschiedene Versuche unternommen hat, David umzubringen. Diese beiden Kapitel haben wir das letzte Mal zusammengefasst unter dem Thema Gott mit uns. Und der Autor hat uns gezeigt in diesen zwei Kapiteln, dass Gott immer mit David war und mit David ist, auch wenn David das nicht immer sieht. Nun lenkt uns der Autor in Kapitel 20, richtet er die Kamera auf David und Jonathan, der Sohn Sauls. David und Jonathan, die einen Bund miteinander haben. Wenn wir als wir die ersten Verse gehört haben und in der Schriftlesung, dann fällt es einem schwer zu glauben, dass David, der große David, im Glauben gegen den Feind, gegen den großen Philister Goliath gekämpft hat. Und jetzt hören wir diese Verse, wie er auf der Flucht vor Saul, der körperlich gesehen eigentlich kleiner ist als Goliath, in Angst lebt. Die Bibel berichtet uns die Wahrheit über diese Glaubensmänner. Glaubensmänner, die in einer Situation voller Glauben und furchtlos gegen die Feinde Gottes gekämpft haben, doch in einer anderen Situation, wo der gesalbte König Saul, der verworfen von Gott war, nach Davids Leben trachtet und er in Angst und Furcht vor ihm flieht. David flieht zu Jonathan, bei dem er sicher ist. Und David weiß das, weil die beiden in einem Bund stehen. Und das Predigtthema, wenn du es nicht schon im Handout gelesen hast, habe ich als Frage formuliert für jeden Einzelnen von uns heute. Stehst du im Bund mit Gott? Stehst du im Bund mit Gott? Davids Grundlage, zu Jonathan zu kommen, ist nämlich der Bund, den er mit Jonathan hat. Doch dieser Bund ist nur möglich, weil beide Parteien, sowohl David als auch Jonathan, im Bund mit Gott stehen. Sie sind Kinder Gottes. Gott gibt ihnen die Kraft, den Bund zu erfüllen. Und im ganzen Kapitel 20, das wir heute betrachten werden, sehen wir diese Sprache des Bundes, die der Autor benutzt. In Vers 8 sagt David zu Jonathan, dass er mit ihm einen Bund eingegangen ist vor dem Herrn. In Versen 12 bis 15 lesen wir weitere Bundesbedingungen, die die beiden ausmachen. Und in Vers 16 lesen wir, dass sie wieder einen Bund eingehen, einen Bund schließen. Und in Vers 17 findest du das Wort schwören, was auch auf einen Bund hinweist. In Vers 23 erwähnt Jonathan den Bund nochmal und sagt, dass Gott ihr Zeuge in diesem Bund ist, zwischen den beiden. Und dann in Vers 42, der letzte Vers in unserem Predigtext, wird das Kapitel wieder mit dem Thema des Bundes geschlossen. Was ist ein Bund? Ein Bund ist eine formale Vereinbarung, die eine Beziehung mit rechtlichen Aspekten schafft. Ein Bund kann also eine Verpflichtung, ein Versprechen oder ein Schwur sein. Peter Wall hat vor kurzem über die Herrlichkeit des neuen Bundes gepredigt, im 2. Korintherbrief. Und dort hat er den Bund, den neuen Bund, so erwähnt, auf unsere Sprache bezogen, es ist ein Vertrag. Und darum geht es in unserem Predigtext. Um den Bund zwischen David und Jonathan. Doch warum ist dieses Kapitel heute noch relevant für dich? Dieses Kapitel oder der Autor zeigt uns die Grundlage einer Bundesbeziehung. Die Grundlage einer Bundesbeziehung. Und als Kinder Gottes stehen wir in einem Bund mit dem lebendigen und heiligen Gott. Auch wir haben eine Bundesbeziehung im Erlösungswerk Jesu Christi. Und deswegen sehen wir diese Grundlage der Bundesbeziehung, die genauso auch uns gilt in unserer Bundesbeziehung mit Gott. Und der erste Punkt, den uns der Autor heute gibt, wir werden drei Punkte betrachten. Und der erste Punkt ist die Sicherheit im Bund. Und das zeigt uns der Autor in den Versen 1 bis 11, die Sicherheit im Bund. In diesem ersten Abschnitt, in den Versen 1 bis 11, flieht David zu Jonathan, zurück zu dem Ort, von dem er eigentlich geflohen ist. Er ist wieder in Gibea angekommen, denn dort ist Jonathans Haus. Eigentlich ist Gibea der unsicherste Ort, zu dem David fliehen kann. Denn dort wohnt genauso auch Saul, sein Erzfeind. Es ist feindliches Gebiet. Selbst wenn David sehr heimlich und ungesehen zu Jonathan kommt, es könnte immer noch jemand da sein, eine Wache. Oder Menschen, die mit Saul verbunden sind, die ihm berichten, dass sie David gesehen haben in Gibea. Und dort hat ja Saul seine Armee. Ich meine, David war nicht mal sicher in Rama bei Samuel selbst. Denn dort wurde er gesehen. Saul wurde berichtet, David ist in Rama. Und er macht sich auf oder schickt erstmal Polizisten los, um David gefangen zu nehmen, die erfolglos zurückkommen und dann selbst die Aufgabe erledigen möchte. Doch Gott hindert ihn daran und Saul prophezeit oder lobt Gott. Doch fliegt David zurück zu Jonathan, zu Gibea, in feindes Gebiet. Denkst du, das ist eine gute Idee, die David hier hat? Oder eine gute Aktion? Würdest du, wenn du David wärst, zu dem Sohn deines Feindes fliehen? Würdest du zum Kronprinzen gehen, obwohl du weißt, dass du eigentlich der gesalbte König bist und der Nachfolger von Saul? Wahrscheinlich nicht. Also ich würde es nicht tun. Doch David macht das. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort, die uns der Text gibt, die uns der Autor im Text hier gibt, ist der Bund. David hat die Sicherheit, dass Jonathan ihm nichts antun wird, weil sie in einer Bundesbeziehung stehen. Und in dieser Bundesbeziehung flieht er zu Jonathan und möchte verstehen, warum der Vater von Jonathan ihn umbringen will und sagt in Vers 1, was habe ich getan, Jonathan? Was ist meine Schuld? Was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Vers 2, Jonathan sprach zu ihm, das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut dir nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollte denn mein Vater dies von mir verbergen? Es ist nichts daran. Warum will Jonathan den David überzeugen, dass sein Vater ihm nichts tut? Für uns alle ist klar, dass Saul nach dem Leben Davids trachtet. Wir sind die Leser des Wort Gottes. Wir haben die Geschichte schon vor uns. Doch bei Jonathan sieht es anders aus. Das letzte Mal, als Jonathan seinen Vater gesehen hat und mit ihm gesprochen hat, schien es so, dass er Saul überzeugt hat, David nicht umzubringen. Deswegen können wir eigentlich davon ausgehen und auf Grundlage auch dieses Textes, dass Jonathan nichts mitbekommen hat, dass Saul nicht mit Jonathan gesprochen hat darüber, sie sich vielleicht sogar noch nicht mal gesehen haben, dass Jonathan erfahren hat, dass Saul wieder nach dem Leben Davids trachtet. Das ist der Stand von Jonathan und deswegen probiert er ihn zu überzeugen. Doch lass uns mal versuchen, uns in Davids Lage hineinzuversetzen. David ist auf der Flucht vor König Saul. David weiß, dass der König Saul überall seine Leute hat, die ihm sagen, wenn sie David sehen. Und das ist gerade passiert. Deswegen ist er wieder abgehauen von Rama. Und in Vers 3 sagt uns David in seiner Situation: Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. In Versen 4 bis 7 macht David mit Jonathan einen Plan, damit er Jonathan überzeugt, dass wirklich dieser eine Schritt zwischen David und dem Tod ist. Ich denke, keiner von uns, der die Geschichte kennt, würde sagen, dass David übertreibt. Seine Lage ist doch nicht so ernst. Doch, seine Lage ist ernst und er findet Sicherheit in dem Bund, den er mit Jonathan geschlossen hat. Doch es geht nicht um den Bund, den sie in diesem Kapitel schließen, weil der ja noch bevorsteht. Er liegt noch in der Zukunft, wenn wir aus deren Zeitperspektive reden. Von welchem Bund oder in welchem Bund findet David die Sicherheit, zu Jonathan, dem Kronprinz, zu kommen? Nach dem Sieg von David gegen Goliath, als David fertig ist, mit Saul zu reden, Jonathans Kopf in seiner Hand, lesen wir in 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 1, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und im gleichen Kapitel, im Kapitel 18, Vers 3, kannst du lesen, Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine Seele. David bezieht sich auf diesen Bund in Kapitel 18 und leider wissen wir nicht viel mehr von diesem Bund. Manche nehmen an, dass auch der Bund, den sie in diesem Kapitel schließen, die Grundlage ist für den Bund in Kapitel 18. Doch wir wissen nicht mehr davon, aber das ist die Grundlage für Davids Sicherheit. Dieser Bund, der David, der nur einen Schritt vom Tod entfernt ist, die Sicherheit gibt, zu Jonathan zu fliehen, in feindliches Gebiet zu fliehen. Und David sagt in unserem Predigttext Vers 8, dann aber erweise Gnade gegen deinen Knechten, denn du hast mich, dein Knecht, in einen Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. Wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte du mich. Warum sollst du mich zu deinem Vater bringen? David bittet um Gnade von Jonathan. So steht es in der Schlachterübersetzung übersetzt. Und das hebräische Wort, das der Autor hier benutzt, ist Chesed. Manche übersetzen das Wort mit standhafter Liebe oder Barmherzigkeit. Und ich erinnere mich ganz leicht, also noch dunkel, an die Predigt von Andreas im Buch Ruth, als er darüber gepredigt hat. Da kommt auch dieses Wort Chesed vor. Und dort hat er es als Bundesliebe bezeichnet. Jonathan soll mit der Bundesliebe an David handeln. Es ist also nicht einfach nur eine Liebe, die Jonathan den David erweisen soll. Es ist eine treue Liebe. Es ist eine Liebe, die sich nicht verändert. Es ist eine Liebe, die nicht von äußeren Dingen beeinflusst wird. Es ist eine verpflichtende Liebe, auf die David appelliert, die Jonathan ihm erweisen soll. Um diese Bundesliebe bittet David bei Jonathan in Vers 8. In dieser Bundesliebe findet David Sicherheit. Doch beide Bundespartner, sowohl Jonathan als auch David, sind nicht von sich aus fähig, diese Bundesliebe einzuhalten, denn ihre Bundesliebe zueinander kommt aus der wahren Bundesliebe, die Gott ihnen gegeben hat. Denn sie stehen auch in einem Bund vor Gott. Und der erste Punkt, den du mitnehmen kannst, ist, dass du in Verzweiflung und Not zu dem einen kommen kannst, mit dem du im Bund stehst. Geh zu Gott, deinem Zufluchtsort, denn du bist als sein Kind in einer Bundesbeziehung mit ihm. David wusste, dass er bei einem Bundesfreund Sicherheit finden würde, so wie Gläubige sich auf den Bund oder sich auf das Blut des neuen Bundes in Christus berufen dürfen. Und in dieser Zuversicht dürfen wir vor dem Gnadenthron, vor der Gegenwart Gottes kommen und Frieden finden. Gott gibt uns, seinen Kindern, in seinem Bund eine Verheißung. Ich will mich ihrer Missetaten erbarmen und ihre Sünde nicht mehr gedenken, schreibt Hebräer 8, Vers 12. Jeder Gläubige ist durch den Glauben an Christus in einem Bund mit Gott. Du kannst zu ihm kommen, um Sicherheit und Schutz für deine Seele zu finden. Und diese Bundesbeziehung, die wir als Kinder Gottes haben, sie gibt uns Sicherheit. Sicherheit, dass wir für immer Gottes Kinder sein werden. Sicherheit, dass wir immer und jederzeit zu ihm kommen dürfen, egal in welcher Situation wir uns befinden. In dieser Bundesbeziehung haben wir Sicherheit, dass Gott uns niemals verstoßen wird und dass er uns immer seine Bundesliebe erweisen wird. Doch in diesem Bund sehen wir nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Treue. Und das ist der nächste Punkt, den uns der Autor gibt. Punkt 2, die Treue im Bund. Das ist der Abschnitt von Vers 12 bis Vers 34, die Treue im Bund. Das, was David in den Versen 12 bis 16 macht, ist eigentlich etwas Ungewöhnliches in seiner Situation. Gewöhnlich wäre nämlich, wenn eine Herrschaft oder eine Regierung, ein König gestürzt wird, dann ist der Feind dabei, die ganze königliche Familie, die Königsdynastie komplett auszulöschen. Das ist nicht etwas, was wir nur in der Geschichte finden, sondern genauso auch die Bibel berichtet uns darüber, dass es passiert ist im Alten Testament. In 1. Könige kannst du lesen, 1. Könige kommt nach 2. Samuel Buch, 1. Könige 15, Kapitel 27 bis 30, genau so eine Situation, dass ein König an die Herrschaft kommt und die ganze Königsfamilie von Jerobeam auslöscht. Denn wenn du es nicht tust, wirst du immer ein Problem haben. Es gibt jemanden, der einen Anspruch erheben kann auf die wahre Thronfolge. Doch was macht David hier in diesen Versen 12 bis 16? Er schließt einen Bund mit Jonathan. Jonathan sagt in diesem Bund: David, ich werde dir die Wahrheit sagen, wie mein Vater reagieren wird, und bittet ihn, in diese Bundesbeziehung einzugehen, ihn und seine Familie Gnade zu erweisen. Also nicht nur Jonathan Gnade zu erweisen, sondern auch seine Familie, das heißt seine Nachkommenschaft. Und David, was macht er als nachfolgender König? Was eigentlich untypisch ist, er geht diesen Bund ein mit Jonathan. Und so machen sie einen Plan. Was wir an dieser Stelle, oder was du an dieser Stelle wissen musst, dass die Bibel uns in 1. Samuel 20 oder auch in allen Geschichten uns die Geschichten genauso berichtet, wie sie passiert worden sind. Es wird nichts beschönigt, es wird nichts verändert. Genauso wie wir es lesen, ist es passiert. Und wenn du aufmerksam bist, dann wirst du feststellen, dass David und Jonathan lügen. David sagt nämlich in Vers 5, dass er sich auf dem Feld verbergen wird. Er wird sich verstecken, wenn Jonathan zu seinem Vater gehen soll oder wenn sein Vater nach ihm fragt, wo ist denn David? Dann soll er sagen, er ist bei seiner Familie, er feiert das Fest bei seiner Familie. Doch er versteckt sich. Und am zweiten Tag, am ersten Tag fragt Saul gar nicht nach David. Am zweiten Tag fragt dann Saul beim Jonathan, wo ist der Sohn Isai? Es ist eine nicht mehr so persönliche Beziehung, die Saul zu David hat. Und deswegen spricht er ihn mit dem Nachnamen sozusagen an, der Sohn Isai. Es ist mehr formell und Jonathan lügt ihn an. Er sagt, David hat bei mir um Urlaub gebeten. In Vers 29 kannst du es lesen. Er hat nach Urlaub gebeten und ich habe ihm den Urlaub gegeben. Und was du an dieser Stelle wissen musst, ist, dass der Text das, was David und Jonathan hier macht, nicht als richtig beschreibt. Wir finden in der Bibel Glaubenshelden, Kinder Gottes, die sündigen. Aber genauso auch finden wir, dass sie Vergebung suchen und bekommen. Wir können deswegen nicht diese Bibelstelle nehmen, um eine Sünde zu rechtfertigen, denn das wäre falsch. Wir haben den offenbarten Willen Gottes und er sagt, du sollst nicht lügen. Und nach diesem offenbarten Willen Gottes sollen wir leben. Doch ich denke, jeder von uns weiß, ich besser noch von mir, dass wir darin versagen. Doch genauso sagt uns auch die Bibel, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, Gott treu ist und unsere Sünden vergibt. Das ist etwas, was wir leider bei Saul nicht sehen, dass er seine Sünden, die er getan hat in der Vergangenheit, nicht bekennt. Vielmehr zeigt uns nämlich der Autor, dass Saul in Eifersucht und Zorn auf David reagiert. Schau mit mir in Vers 30 bis 32. Da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und er sprach zu ihm, du missratender, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast? Zu deiner Schande und zum Scham und Schande deiner Mutter. Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Vers 32, und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Saul muss kein Mathematiker zu sein, um 1 und 1 zusammenzuzählen. In den letzten Kapiteln haben wir gesehen, dass Gott mit David war. Und das hat auch Saul gesehen. Gott ist mit David. Saul weiß aber auch auf der anderen Seite, der Geist Gottes hat ihn verlassen. Er wusste also ganz genau, David ist der nächste König und er versucht es mit allen Mitteln zu verhindern. Er will die Königsherrschaft in seiner Familie haben, obwohl der Prophet Samuel schon gesagt hat, dass das nicht passieren wird. Und Saul versucht, um seinen Sohn zu überzeugen, dass er auf seine Seite gehen soll. Er soll seine Position einnehmen, weil es ja um ihn geht, um seine Königsherrschaft. Doch Jonathan erweist David seine Treue. Das ist der zweite Punkt im Bund. Jonathan ist David treu. Er weiß schon längst, dass er keine Königsherrschaft haben wird. Wir haben es in Kapitel 18 gesehen, als Jonathan seine Kleider dem David gibt, als Zeichen dafür, dass er eigentlich der Kronprinz ist. Und das ist heute mit der Königsherrschaft noch genauso aktuell wie damals. Viele Menschen leben wie Saul und suchen ihr Königreich, dass so ihr Königreich besteht. Jeder soll mir dienen. Jeder soll das tun, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Doch Jonathan sucht zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das ist etwas, was wir als Kinder Gottes verstehen sollten. Es geht nicht um unser Leben, um unser Königreich. Es geht um das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. Matthew Henry beschreibt das Bild von Saul wie ein Zorn in Brand so bildhaft. Er sagt, Saul tobt wie ein Löwe, dem man die Beute weggenommen hat, weil es nicht nach seinem Willen geht. Saul tobt wie ein Löwe, dem man die Beute weggenommen hat. Jonathan geht nicht auf die Bitte seines Vaters ein und lässt David herholen. Es geht ihm nicht um ihn und sein Königreich. Vielmehr sehen wir, dass Jonathan sein Königreich aufgibt, weil er das wahre Königreich Gottes akzeptiert, dass David oder dass Gott mit David den nächsten König hat auf den Thron, auf der Nachfolge seines Vaters. Und so ist Jonathan David treu. Und diese Treue, die Jonathan seinem Bundesgenossen erweist, hat ihm fast das Leben gekostet. Schau mal in Vers 33, da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Ich denke, Jonathan versteht Davids Situation noch viel mehr, dass er nur noch einen Schritt vom Tod entfernt ist. Denn das, was Jonathan erlebt mit seinem Vater, ist doch das, was David erlebt hat. Dennoch Saul hat David probiert, mit einem Speer zu ermorden. Und das Erstaunliche ist an Jonathan, was uns der Autor hier gibt. Saul beleidigt seinen Sohn Jonathan. Doch wie reagiert Jonathan darauf? Schau in Vers 34. Und Jonathan stand vom Tisch auf im glühenden Zorn und aß an jedem zweiten Tag des Neumondes keine Speise. Wir alle denken, klar, er wurde beleidigt von seinem Vater. Doch lest weiter. Denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Jonathan zeigt dem David Treue wegen dem Bund. Und er erlebt gerade genau das, was Jesus auch im Neuen Testament sagt. In Matthäus 10, Vers 37 kannst du es lesen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und Jonathan liebt David mehr, den Bundesgenossen mehr, als seinen Vater. Jonathan erweist David die Bundestreue und genauso erweist auch David Jonathan diese Bundestreue. Denn an diesen Bund denkt David, als Saul und Jonathan schon gestorben sind, in 2. Samuel 9, Vers 1, als er seine Königsherrschaft antritt, lesen wir 2. Samuel 9, Vers 1, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. Und es ist das gleiche hebräische Wort, das uns der Autor in 2. Samuel 9, Vers 1 gibt, wie in unserem Predigtext Vers 8. David möchte diese Bundesliebe dem Nachkommen Sauls erweisen, wegen dem Bund, den er mit Jonathan geschlossen hat. Und so erweist er Mephibosheth, der gelähmt ist, dem Sohn von Jonathan, diese Bundesliebe. Sowohl Jonathan als auch David reflektieren mit ihrer Treue gegenüber die Treue Gottes, die sie erhalten haben. Sie vertrauen, dass Gott treu ist. Sie vertrauen, dass er alles souverän ausführt, dass sein Wille zum Vorschein kommt, dass sein Königreich gebaut wird. Und in diesem Wissen erweisen sie sich diese Bundestreue. Der Prediger Dale Thrive Davis gibt uns ein Beispiel zu dieser Treue in menschlichem Bezug. Er sagt oder er schreibt, dass er im Dienst seiner Mutter an seinem sterbenden Vater die Treue einer Ehefrau sieht oder gesehen hat, die an der Hochzeit versprochen hat, ihren Ehemann treu zu sein in Krankheit und Gesundheit. Ihre Pflicht gegenüber ihren Ehemann war nichts Glamouröses, war nichts Großes oder Dramatisches, sondern sie war vertragsgemäß. Sie haben es sich versprochen am Hochzeitstag. Und Davis erinnert sich und sagt, 9 Monate nach dem Tod meines Vaters starb meine Mutter, vielleicht weil sie das Gefühl hatte, sie könne es jetzt. Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt. sich um ihren Mann zu kümmern. Sie war treu gegenüber dem Bund, den sie mit ihrem Ehemann eingegangen ist. Der Apostel Paulus schreibt in Timotheus, der Apostel Paulus schreibt an Timotheus in seinem zweiten Brief in Kapitel 2, Vers 13, 2. Timotheus 2, Vers 13, ermutigende Worte. Denn wir stellen immer wieder fest, dass wir nicht immer treu handeln an unseren Bundesbeziehungen, die wir menschlich gesehen haben. Und er sagt in 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Hier schreibt Paulus von Gott, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir sind nicht nur in einem Bund mit Gott, das ist natürlich der größte und wichtigste Bund, doch wir haben auch weitere Bundesbeziehungen. Und diese Treue wendet, diese Treue, die Gott hat mit uns, wendet der Heilige Geist auch auf uns an, dass wir seine Treue reflektieren in der Bundesbeziehung mit Menschen, die wir haben. Zum Beispiel in der Ehe oder auf der Arbeit oder im Dienst für Gott. Wir wissen, dass wir nicht in vollkommener Weise diese Bundesbeziehung erfüllen können und immer wieder versagen. Doch diese Bibelstelle gibt uns Gewissheit, dass Gott niemals versagt. Gott ist treu. Der letzte Punkt, den uns der Autor gibt, ist der Friede im Bund. Der Friede im Bund, das ist der dritte und letzte Punkt. Denn in diesem letzten Abschnitt macht Jonathan genau das, was sie eigentlich ausgemacht haben in ihrer Bundesbeziehung. Jonathan, sie haben sich getroffen, oder besser gesagt, sie haben ein Zeichen ausgemacht mit dem Pfeil und Bogen. Die Frage natürlich, warum haben sie sich nicht getroffen, weil sie später nach dieser Pfeil- und Bogen-Zeichengeschichte haben sie sich ja gesehen, sich verabschiedet und geweint. Sehr wahrscheinlich können wir eigentlich davon ausgehen, dass sie gefürchtet haben, dass Saul Jonathan verfolgen lässt, weil er angenommen hat, dass David sich trifft. Und so haben sie dieses Zeichen ausgemacht, dass wenn er verfolgt wird, David Bescheid weiß und sofort reagieren kann. Als sie aber festgestellt haben, dass niemand da ist, dass sie niemand verfolgt, nachdem Jonathan seinen Waffenträger zurückgeschickt hat mit dem Pfeil, treffen sie sich, weil sie wissen, sie sind beide sicher und verabschieden sich voneinander. Und in dieser Verabschiedung zwischen David und Jonathan erinnert Jonathan David an einen wichtigen Punkt, den er vergessen hatte in seiner Situation. Genau deswegen musste er daran erinnert werden. Am Ende von unserem Predigttext lesen wir nämlich, sagt Jonathan zu David, geh in Frieden. Das ist der Vers 42. Und Jonathan sprach zu David, geh hin in Frieden. Wie wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben, so sei der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinen Samen ewiglich. Ich will dich noch einmal erinnern, in welche Position sich David befindet. David ist weggegangen als Flüchtling von Saul. Er wird mehrere Jahre auf der Flucht sein vor Saul. David wird nicht mehr in der Lage sein, zurückzukommen in sein Haus. David wird nicht mehr in der Lage sein, in seinem Bett ruhig zu schlafen. Er wird als gesuchter Mann so lange auf der Flucht sein, solange Saul lebt. Er wird von seinen Freunden verraten werden. Er wird von seinen Feinden bedrängt werden. Er wird es nicht immer einfach haben. Und das mehrere Jahre lang, nicht nur einzelne Situationen. Jetzt weißt du ungefähr, wie viele Predigten noch kommen. Doch in dieser Situation erinnert ihn Jonathan an den wichtigsten Punkt, geh hin in Frieden. Es geht nicht darum, dass wenn David in Frieden hingeht, alles gut sein wird. Das sagt Jonathan nicht. Er sagt nicht, geh in Frieden, Saul wird dich nicht mehr verfolgen. Er sagt, geh hin in Frieden, weil wir beide in dem Herrn geschworen haben. Wir beide haben einen Bund in dem Herrn. Wenn du also im Sumpf voller Verzweiflung bist, auf dem Weg voller Schwierigkeiten, mitten im Sturm der Verzweiflung, so wisse David, du hast einen Ort, an dem du Frieden findest. Das ist der Bund, den wir beide haben. Beide wissen, dass wenn sie sich noch einmal in ihrem Leben sehen werden, dann wird das in Frieden geschehen, weil sie diesen Friedensbund haben. Wir lesen wenn wir mal vorspickeln in 1. Samuel 23, Vers 16, dass David und Jonathan sich noch ein allerletztes Mal begegnen, heimlich, und danach nichts mehr voneinander mitbekommen. Und David kann in Frieden gehen, weil beide in dem Bund des Friedens stehen. Und in dieser Beziehung haben beide den Frieden zueinander. Selbst wenn alles andere sich verändert in der Situation von David oder von Jonathan, sie haben Frieden. Es gibt einen Bereich, es gibt einen Teil, in dem der Frieden regiert, in dem der Frieden herrscht. Und das ist das Bild, das uns der Autor gibt, von dem die ganze Bibel spricht. Wir Kinder Gottes sind in einem Friedensbund mit unserem Gott. Du hast Frieden mit Gott inmitten schwieriger Umstände. Du hast Frieden mit Gott inmitten deiner Bedrängnis. Das sagt uns der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Ich möchte es uns lesen. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 5 schreibt Paulus: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und weiter sagt er: Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt achte auf Vers 3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 33, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist etwas, was wir erleben werden. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir als Kinder Gottes haben nicht Frieden, weil alles friedlich um uns herum sein wird. Das Versprechen haben wir nicht in der Bibel. Wir als Kinder Gottes haben nicht Frieden, weil uns Gott versprochen hat, dass wir ohne Schwierigkeiten durch dieses Leben gehen werden. Wenn du das glaubst, dann hast du die vorigen zwei Bibelverse nicht richtig verstanden, den Römerbrief oder die Stelle aus Johannes 16. Als Kinder Gottes haben wir Frieden mit Gott, weil jemand Größeres als Jonathan, weil jemand Größeres als David uns mit dem heiligen Gott versöhnt hat. Und damit meine ich der Sohn Gottes, Jesus selbst, der durch sein Leben, sein gerechtes Leben, der durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung uns Frieden gibt durch den Glauben an ihn. Und die Frage, die du dir heute stellen musst an dieser Stelle ist: Stehst du im Bund mit Gott? Die Bibel sagt uns, dass Gott vor Grundlegung der Welt einen Bund geschlossen hat. Er hat einen Bund nicht mit dir und mir geschlossen, sondern in der heiligen Dreieinigkeit. Vor Grundlegung der Welt hat Gott einen Bund geschlossen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und zwar den Erlösungsbund. Und der Sohn Gottes erfüllt alle Bundesbedingungen, die in dem Bund gefordert sind vom Gott, dem Vater. Und der Heilige Geist wendet dieses Erlösungswerk des Sohnes auf uns Kinder Gottes an, auf die Glaubenden. Und so stehen wir in diesem Werk des Sohnes Jesu Christi in der Bundesbeziehung zu Gott. Wir sind in diesem Bund. Nicht, weil wir etwas erfüllen können oder erfüllt haben, sondern weil Jesus alles erfüllt hat, weil Jesus alles vollbracht hat. Und wir, sagt die Bibel, sind Teilhaber dieses Bundes mittels des Glaubens und aus Gnade allein. Und dadurch haben wir Frieden durch den heiligen Gott. Es ist nicht ein Frieden, den uns die Welt gibt, ein Frieden, der einen Tag herrscht mit einer Person und am nächsten Tag haben wir schon wieder Streit. Es ist nicht ein Frieden, der nur an gewisse Bedingungen geknüpft sind und wenn du sie erfüllst, hast du Frieden. Nein, die Bundesbeziehung, an der wir teilhaben mit Gott, ist der ewige Frieden, den wir als Kinder Gottes haben. Das ist die Grundlage der Bundesbeziehung, in der wir stehen. Lass uns Gott dafür preisen. Amen.